Warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht. Bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Du aber, Heiliger, thronst auf den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Vorfahren, sie vertrauten und du hast sie befreit. Zu dir schrien sie und sie wurden gerettet. Auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, er befreie ihn, er hat ja Gefallen an ihm. Du bist es, der mich aus dem Mutterschoß zog, der mich sicher barg an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, von meiner Mutter Schoß an, bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn die Not ist nahe. Keiner ist da, der hilft. Zahlreiche Stiere sind um mich, Baschanbüffel umringen mich, sie sperren ihr Maul auf gegen mich. Ein reißender, brüllender Löwe. Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und es fallen auseinander meine Gebeine. Wie Wachs ist mein Herz, zerflossen in meiner Brust. Trocken wie eine Scherbe ist meine Kehle, und meine Zunge klebt mir am Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Um mich sind Hunde, eine Rotte von Übeltätern umzingelt mich. Sie binden mir Hände und Füße, zählen kann ich alle meine Knochen. Sie aber schauen zu, weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe, errette vor dem Schwert mein Leben, aus der Gewalt der Hunde meine verlassene Seele. Hilf mir vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Wildstiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. In der Versammlung will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs ehret ihn. Erschauert vor ihm alle Nachkommen Israels, denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut des Elenden Elend. Hat sein Angesicht nicht vor mir verborgen. Und da er schrie, erhörte er ihn. Von dir geht aus mein Lobgesang in großer Versammlung. Meine Gelübde erfülle ich vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden essen und werden satt. Es loben den Herrn, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde werden dessen gedenken und umkehren zum Herrn. Und vor ihm werden sich niederwerfen alle Sippen der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich. Und er herrscht über die Nationen. Vor ihm werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. Vor ihm beugen sich alle, die in den Staub sinken. Erzählen wird man vom Herrn der Generation, die noch kommt, und verkünden seine Gerechtigkeit dem Volk, das noch geboren wird. Er hat es vollbracht. Amen. Tiefes Leid ist immer schwer zu ertragen. Und noch schwerer ist es aber, wenn man darin isoliert ist. Also wenn in einer Wirtschaftskrise viele ihre Jobs verlieren oder wenn viele von einer Katastrophe getroffen sind gleichzeitig. Das ist schlimm genug, aber wenigstens kann man es gemeinsam durchstehen. Und manchmal gibt es in solchen Krisensituationen ja auch eine Solidarisierung, die man sonst lange suchen muss. Also ich denke ein paar Jahre zurück, diese Welle der Hilfsbereitschaft, die es gab bei den Flutkatastrophen an der Oder und an der Elbe, wo plötzlich wildfremde Leute angepackt haben, geholfen haben, die sich sonst auf der Straße nicht gegrüßt haben. Und es gibt Trauergruppen, Selbsthilfegruppen, die genau nach diesem Prinzip verfahren. Ja, wir sind in der gleichen Situation und wir können einander stützen. Umso schwerer ist das, wenn ich im Leiden allein bin. Also es ist Frühling und du hast Liebeskummer. Du bist pleite und deine Nachbarn zanken sich, was sie als nächstes Auto kaufen. Du hast eine Fehlgeburt erlitten und um dich rum siehst du überall Mütter mit Kinderwagen. David, der hier betet, diesen 22. Psalm, 1000 Jahre vor dem ersten Karfreitag, dem geht es ganz genauso. Er ist im Leid und er ist im Leid von allen abgeschnitten. Warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage. Und umso schlimmer, dass er Gott ja eigentlich ganz anders kennt. Da ist ein ganz anderer Dreiklang in diesem Psalm. Er ist der Heilige. Er sitzt auf dem Thron, auf den Lobgesängen Israels. Und David kennt auch die Geschichte seines Volkes. Sie vertrauten und du hast sie befreit. Zu dir schrien sie und sie wurden gerettet. Auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zu Schanden. Gott ist so groß und er hat in der Vergangenheit so wunderbar gehandelt. Das ist für David in der Situation kein Trost. Im Gegenteil, das verstärkt nur seine Isolation. Und dieses Warum? Warum jetzt nicht? Warum bei mir nicht? Das steht groß und unüberwindlich vor ihm. Und wie das in solchen Situationen häufig ist, gibt es dann die anderen, die haben eine Menge Antworten. Na, so toll scheint das mit deiner Beziehung zu Gott ja nicht zu sein. Oder so toll scheint das mit deinem Gott ja nicht zu sein. Wo ist er denn nun, dein Gott? Vielleicht bin ich doch nicht auserwählt. Vielleicht hat Gott doch nichts mehr mit mir vor. Ich bin ein Wurm und kein Mensch, sagt David. Wir wissen nicht, in welcher Leidenszeit David diesen Psalm geschrieben hat, was ihm da gerade widerfahren ist, aber wir kennen den Größeren, auf den er hinweist. Wir kennen den, der am Kreuz dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen?" ausgerufen hat. Wir kennen den, der einen einsamen Tod starb, von den Menschen verspottet, von seinen Freunden und von Gott verlassen. Nach dem jüdischen Gesetz ein Verfluchter. Verflucht ist der, der am Holz hängt, heißt es. Und so identifiziert er sich mit dem Leiden von David in diesem Psalm. Und doch sehen wir dann, hier ist mehr als David. Hier ist ein Größerer als David. Und das lesen wir im Brief des Paulus an die Kolosser. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaften, ob Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat in ihm seinen Bestand. Das ist er, der ewige Sohn Gottes, der König in Ewigkeit, der durch den alles geschaffen hat. Er wird Mensch. Er erträgt dann nicht nur, das wäre schlimm genug, ein ordinäres menschliches Leben auf diesem schmutzigen Planeten. Nein, er leidet den niedrigsten, schmutzigsten Tod, den Tod eines Verfluchten. Er, der in ewiger Gemeinschaft mit Gott ist. Wie es in dem alten Bekenntnis heißt, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Der ist es, der leidet diese absolute Gottesferne. Warum? Warum? David erfährt eine wunderbare Rettung. Die Wende kommt mitten im Psalm. Du hast mich erhört. Aber David bekommt keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Vielleicht war das Leid, was er selbst verschuldet hatte. Vielleicht hatte er sich politisch auf Irrwege begeben und musste die Rechnung dafür bezahlen. Vielleicht musste er sozusagen sein Kreuz auf sich nehmen, dafür, dass er ein Diener Gottes war. Auf jeden Fall, David litt sein eigenes Leid. Er hatte seine eigene Last zu tragen. Ja, wenn du krank wirst, ist es deine Krankheit. Wenn du in Beziehungsnot bist, dann ist es deine Beziehung. Er litt sein eigenes Leid. Aber Jesus litt nicht sein eigenes Leid. Er litt für uns. Er war einsam, getrennt von Gott und von Mensch an unserer Stelle. Ja, er litt unter dem Hass der Hohepriester, unter der Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit des Pilatus, unter dem Verrat des Judas, unter der Verleugnung des Petrus, unter der Brutalität der Soldaten, unter der Vulgarität der Menge, unter den Nägeln und Dornen. Aber das war nicht alles. Man sollte meinen, das reicht. Man sollte meinen, das ist mehr Leid, als jemand tragen kann. Aber er litt mehr als das. Er trug, wie wir es bei Jesaja gehört haben, er trug die Last meiner und deiner Sünde. Ja, was ist das für eine Last? Wenn wir in Sünde leben, wenn wir Sünde tun, dann müssen wir manche irdischen Folgen immer noch tragen. Also, der Ehebrecher hat immer noch seine Familie zerstört. Der Sünder, der Säufer, der hat immer noch seine Leberzirrhose. Der Mörder muss immer noch ins Gefängnis. Gott kann Wiederherstellung, Heilung, auch weltliche Begnadigung schenken, aber zunächst mal bleiben diese irdischen Folgen bestehen. Die sind nicht auf einmal weg, dadurch, dass du ein Gebet betest. Das Kleinere bleibt bestehen. Ja, das ist groß genug, denken wir. Aber es ist doch das Geringere. Das bleibt bestehen, diese irdischen Folgen. Aber das Größere ist überwunden. Das Größere ist überwunden und das Größere ist der heilige Zorn Gottes. Der heilige Zorn Gottes. Denn wenn Gott unsere Sünde ansieht, unsere Rebellion gegen ihn, Glaubensgrundkurs haben wir gesagt, Sünde ist selbstgewählte Distanz zu Gott, dann bedauert er das nicht einfach. Dann sagt er nicht einfach nur, schade, schade, was du dir da antust, das muss doch nicht sein. Du verpasst ja das Beste. Natürlich, das ist richtig. Aber mehr als das. Es ist mehr als ein Bedauern. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Also Gott bedauert das nicht nur, wenn wir an ihm und an seinen Plänen vorbeileben, sondern der heilige Gott hat einen heiligen Zorn über alle Sünde und über jeden Sünder. Wenn wir die Bibel lesen, gerade im Alten Testament, die Strafgerichte, die Kriege, die Sintflut, Feuer, was vom Himmel regnet, der Erdboden, der sich auftut, dann kommen viele da ins Schwimmen. Sagen, ja, das soll das ein Gott der Liebe sein und so weiter. Ich würde sagen, wir müssen uns nicht wundern über diese Strafgerichte, die wir im Alten Testament, aber nicht nur im Alten Testament lesen. Es gibt auch ähnliche Aussagen im Neuen Testament. Ja, wir haben manchmal so eine Trennung, ja, das ist ja alttestamentlich. Aber im Hebräerbrief heißt es zum Beispiel, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir müssen uns nicht wundern, wenn dieser Gott Gericht übt, wenn dieser Gott die Sünde straft, schon in dieser Welt. Wir müssen uns wundern, dass es nicht viel öfter passiert. Wenn wir die Geschichte von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5 lesen, die Gott belogen haben und auf der Stelle tot umfallen, dann müssen wir uns eigentlich nicht wundern, dass Gott so sein kann. Sondern wir können uns wundern, dass Gott nicht in jeder Situation bei uns so handelt. Und warum tut er es nicht? Ist er nicht mehr so dabei wie damals? Nein, es hat mit der anderen Seite zu tun, dass Gott voller Liebe ist zu den Menschen. Wie wir es eingangs gehört haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum startet er dieses grandiose Rettungsprogramm, das dieses katastrophale Leiden von Jesus Christus am Kreuz einschließt. Damit, ja, er gab seinen eigenen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott setzt seinen eingeborenen Sohn, seinem eigenen Zorn aus, an unserer Stelle. Und wir können tiefer gehen. Wir haben im Grundkurs das gerade wieder diskutiert. Wie kann Gott einfach irgendeinen Unschuldigen nehmen und den das leiden lassen? Und dann haben wir gesehen, er hat nicht einfach einen Unschuldigen genommen. So wie hier der Simon von Cyrene gegriffen wurde, um das Kreuz zu tragen. Nein, denn Gott selbst begegnet uns in Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott selbst. Und dann müssen wir sagen, Gott setzt sich selbst seinem Zorn über unsere Sünde aus. Der, vor dem wir gerettet werden müssen, ist der, der uns rettet, sagt R.C. Sproul, ein amerikanischer Prediger. Der, vor dem wir gerettet werden müssen, das ist der heilige Gott. Und das ist der, der uns rettet. Und ein englischer Theologe, John Stott, hat es auf den Punkt gebracht, auf Englisch, divine love triumphed over divine wrath by divine self-sacrifice. Divine love triumphed over the divine wrath by divine self-sacrifice. Auf Deutsch, göttliche Liebe triumphierte über göttlichen Zorn. Und wie? Durch göttliche Selbstaufopferung. Göttliche Liebe triumphierte über göttlichen Zorn. Durch göttliche Selbstaufopferung. Am Kreuz begegnet uns beides und da begegnet uns die Heiligkeit Gottes und darum der Zorn Gottes. Und auf der anderen Seite begegnet uns da die Liebe Gottes auf die wunderbarste Weise. Göttliche Liebe triumphiert über göttlichen Zorn durch göttliche Selbstaufopferung. Und das nimmt mich dann zu den alten Passionsliedern zurück. Christian Fürchtegott-Gellert, der gedichtet hat, Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Dies beides. Oder bei Johann Hermann lesen wir, was ist doch wohl die Ursache solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, mein Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldest. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hirte leidet für die Schafe. Die Schuld bezahlt der Herr, der Gerechte, für seine Knechte. Der Fromme stirbt, der recht und richtig wandelt. Der Böse lebt, der wider Gott gehandelt. Der Mensch verdient den Tod und ist entgangen. Gott wird gefangen. Ihr Lieben, göttliche Liebe triumphierte über göttlichen Zorn durch göttliche Selbstaufopferung. Das ist das Wunder diesen Leidens. Und so wie David am Ende Gott über seine Errettung preist und andere zum Lob einlädt, so können wir das auch tun, weil Jesus eben nicht aus der Not gerettet wurde, sondern mitten hindurch ging. Er wurde nicht vom Kreuz gerettet, sondern er ging mitten durch das Leid hindurch, und darum können wir mit David ihn loben. Darum können wir sein Opfer im Glauben annehmen. Darum können wir Vergebung empfangen durch sein Wort. Das feiern wir gleich und können es auch empfangen im Abendmahl. Denn das, was Jesus ja getan hat, das regnet jetzt nicht einfach herab auf jeden, der es will oder nicht will, sondern er lädt uns ein, dieses Geschenk im Glauben anzunehmen. Unser Vertrauen nicht mehr auf uns selbst zu setzen oder irgendetwas anderes, sondern ihm zu vertrauen. Sagen, Jesus, das hast du für mich getan. Ich gebe dir mein Leben. Wir können dann miterleben, wie Gott die letzten Verse des Psalms erfüllt. Von dir geht aus mein Lobgesang in großer Versammlung. Meine Gelübde erfülle ich vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden essen und werden satt. Es loben den Herrn, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde werden dessen gedenken und umkehren zum Herrn. Und vor ihm werden sich niederwerfen alle Sippen der Nationen. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht über die Nationen. Vor ihm werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. Vor ihm beugen sich alle, die in den Staub sinken. Erzählen wird man vom Herrn der Generation, die noch kommt, und verkünden seine Gerechtigkeit dem Volk, das noch geboren wird. Er hat es vollbracht. Und das können wir sagen mit dem Psalmbeter, weil Jesus das ausgerufen hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Amen.